Ich kann mir das aussehen. Hallihallo und herzlich willkommen zur inzwischen schon 43. Ausgabe von Radio Tux. Ja, und heute im Programm haben wir einen Lamp Workshop. Wir haben wieder dabei ein Interview vom Linux-Tag, diesmal mit Hans Reiser. Und wir beschäftigen uns mit Softwarepatenten, die ja gerade heiß diskutiert werden. Wenn ihr einfach mal auf heise.de oder sonst einigen Seiten vorbeigeguckt habt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass im September eine Abstimmung über Softwarepatente in Europa läuft. Und genau damit haben wir uns auch beschäftigt mit Patenten allgemein und natürlich auch diesem Problem. Aber wir fangen ganz einfach mal an mit diesem top aktuellen Thema, nämlich den Softwarepatenten. Viel Spaß damit.
Zum Schutz der Erfinder und ihrer Ideen sind seinerzeit die Patente eingeführt worden. Nun war es nicht mehr nötig, Informationen zum Beispiel zur Herstellung eines Produktes geheim zu halten. Stattdessen veröffentlichte man sie und meldete ein Patent an. Andere Leute konnten somit daraus lernen, was bereits ein anderer herausgefunden hatte. Lediglich kommerziell nachbauen durfte man die Idee nicht, zumindest nicht ohne Lizenz vom Patentamt. Während die ursprünglichen Patente sich mehr dem Materiellen annahmen, erkannte man sehr schnell, dass auch Software, also Algorithmen, schützenswert wären. Wenn jemand also in Wochen oder gar monatelanger Suche einen besonders effizienten Sortieralgorithmus gefunden hätte, hätte ein anderer Softwareentwickler diesen einfach per Copy and Paste klauen können. Wären solche Algorithmen also auch patentierbar, wäre dies für die Industrie ein großer Segen. Der Quellcode eines Programmes müsste nicht mehr so sehr bewacht werden, weil das Eigentumsrecht gesichert wäre. Das Problem ist allerdings auch ganz offensichtlich. Was ist genial genug, um geschützt zu werden? Die Gefahr liegt darin, dass triviale Ideen patentiert werden könnten und somit den Wettbewerb stilllegen würden. Und man könnte ja jetzt anführen, dass solche Patente doch wohl kaum gültig sind, weil die Technik bereits existiert und von anderen eingesetzt wird. Aber auch dies stimmt im Softwarebereich nicht ganz. Eine Menge Trivialpatente wurde in den letzten Jahren angemeldet, die es durch geschickte Formulierungen, zum Teil auch durch die Prüfung, geschafft haben. Durch die Einführung von Softwarepatenten wird diese Anmeldung plötzlich legal. Für die freie Software ergibt sich noch ein weiteres Problem. Es ist üblich, dass die Eintragung von Patenten Gebühren kostet. Gebühren, die Privatleute einfach nicht bezahlen können, weil sie ihre Software kostenlos abgeben. Weitere Infos und Links zu Softwarepatenten findet ihr in unserem Top-Thema auf www.linux4us.de. Das war ein Beitrag geschrieben und gesprochen von Thomas Kesselheim.
Ja, vielen Dank, Thomas. Und jetzt wenden wir uns einem Ereignis zu, was schon, ja, einige Wochen, fast Monate zurückliegt, nämlich dem Linux-Tag. Ich habe mich mit Hans Reiser getroffen, der ReiserFS geschrieben hat und immer noch schreibt, und habe ihn ein paar Fragen gestellt, und diese werdet ihr jetzt hören. Das ganze Interview werden wir auf unseren Seiten veröffentlichen, und im Moment werdet ihr jetzt nur das Interview auf Englisch hören. Das heißt, wer Englisch nicht so gut kann, der sollte einfach mal vorspulen und sich dann die gedubbte Version, das heißt von uns deutsch synchronisierte Version, auf unseren Seiten runterladen und diese sich anhören. Also, viel Spaß mit dem Interview.
So, I'm on the Linux Tag and I'm sitting here with Hans Reiser from the ReiserFS, and who are you and what are you doing?
I'm Hans Reiser and I create a file system called ReiserFS for Linux. And we're here talking about our new version 4 of ReiserFS and the things that will be able to do for people.
and what is RISC-V and what are the advantages of at the moment RISC-V 3 is in Genali file system. So what are the features and the advantages of a Genali file system?
RISC-V is a file system built upon balanced tree algorithms, and this allows us to store very small files very efficiently, and this allows us to create a storage layer which will later allow us to add additional database features into the file system. And journaling is useful because if without journaling, if your system crashes, you have no way of knowing that the operations that the file system has performed have left the file system in a consistent state. And there is a notion called a transaction or an atomic operation. And the notion of an atomic operation is that you guarantee that of some set of operations, either all of that set of operations will take effect or none of that set of operations will take effect. With a journaling file system, what it does is it carefully defines all of the atoms in what it does such that no matter what happens, as long as atomicity is preserved, the file system will be left in a consistent state and won't require that you run a file system repair utility in the event of a crash.
And how do you get the idea to code RISC-V?
Well, originally I was interested in the problem of the structure of names. And in particular, I was interested in how databases structure naming. And I was concerned because databases are well adapted to table structures. And if data doesn't happen to have exactly a table structure, they tend to add structure to the information, structure that is not inherent and present in the information, but is added as an artifact of the model. And so I came up with a set of semantics that are effective in handling semi-structured data, that are effective in matching whatever structure happens to be present in the data. And then, of course, there was a problem with network economic effects. I knew that it would be a real problem to try to go head-to-head with database vendors having nothing more going for me than some theoretical advantages. And I also looked at the file system. I identified the file system as being the most central namespace within the operating system. And I felt that it was very important that an operating system be able to have a powerful unifying namespace. And so I decided to add my enhanced semantics into the file system namespace.
Ja, und das war der erste Teil des Beitrages, das Interview meine ich natürlich, mit Hans Reiser. Den zweiten Teil bringen wir natürlich auch noch. Und wie gesagt, das vollständige Interview könnt ihr euch downloaden unter www.linuxforus.de, dort im Dossier. Ja, und jetzt kommen wir zu einem Beitrag bzw. einem Workshop, nämlich über LAMP. Und der wird gesprochen von meinem Kollegen Maurice Renk. Ja, Maurice, dann erzähl uns doch mal, was LAMP überhaupt ist.
Wie bereits in der letzten Sendung angekündigt, werden wir heute mit unserem LAMP-Workshop beginnen. Wofür steht eigentlich das Akronym LAMP? LAMP steht für L wie Linux, A wie Apache, M wie MySQL und P wie PHP. Damit wollen wir uns in den kommenden Sendungen beschäftigen. Beginnen wollen wir aber heute, wie sollte es auch anders sein, mit Linux und wie wir das System so vorbereiten, dass wir später richtig in Apache einsteigen können. Linux ist eines der beliebtesten Betriebssysteme auf unserem Planeten. Es wird tagtäglich durch die Open-Source-Bewegung verbessert, weiterentwickelt und verfeinert. Kein anderes OS hat derzeit so viele Anhänger wie Linux. Und warum wird um Gottes Willen auf vielen Servern LAMP installiert? Ganz einfach, weil Linux ein freies Betriebssystem ist, dessen Quellcode durch jedermann und jede Frau eingesehen werden kann. Dies ist leider bei proprietärer Software selten möglich. Der wohl größte Vorteil von Linux ist wohl der Preis. Dieser ist konkurrenzlos günstig, Linux ist kostenlos. Das heißt, jeder kann und darf sich Linux von irgendeinem Server im Netz herunterladen und auf seinem eigenen Rechner installieren. Außerdem machen einige Merkmale Linux zu einem hervorragenden Serversystem. Es unterstützt mehrere Tasks, Benutzer und Prozessoren gleichzeitig. Dabei kann man auf bis zu 64 Konsolen gleichzeitig arbeiten, auf unterschiedliche Dateisysteme zugreifen. Außerdem gibt es Linux für viele verschiedene Rechnersysteme. Das Wichtigste dürfte aber die brillante Netzwerkfähigkeit von Linux sein. All dies sind Voraussetzungen, welche Linux begünstigen, es auf Servern zu installieren. Nachdem wir uns unser Betriebssystem heruntergeladen, gebrannt oder bei einem der vielen Distributoren mit Handbücher geordert haben, kann es losgehen mit der Installation. Wir installieren uns SUSE Version 8.2, da diese für Einsteiger sehr günstig zu installieren ist. Mit vielen grafischen Tools und einer ziemlich einfachen Installation schafft es jeder, sein Linux zum Starten zu bekommen. Mit Username und Passwort anmelden und schon befinden wir uns in der schönen Welt von Linux. Für alle, die mehr über das Thema LAMP wissen möchten, im SUSE Press Verlag ist das LAMP-Buch von Heiko Goller erschienen. Hier wird anschaulich und einfach auf die Installation eines LAMP-Systems eingegangen. Mit vielen Beispielen wird dem Einsteiger wie auch dem Profi beigebracht, wie man sich langsam aber sicher in ein LAMP-System einarbeitet. Das Buch bringt ebenfalls mit einem Workshop zum Aufbau eines PHP-Pizza-Services etwas Abwechslung in doch recht einseitige Freak-Ernährung und wer weiß, vielleicht werden wir uns irgendwann mit leichter italienischer Kost doch noch gesund ernähren. Für mich war es ein sehr gut zu lesendes Buch, mit dem man wirklich auch als fortgeschrittener Linux-Liebhaber arbeiten kann. So hilft das erste Kapitel mit einem Einstieg für fortgeschrittene Benutzer schnell zu einem funktionierenden LAMP-System. Insgesamt also ein gutes Buch, woraus wir uns im weiteren Verlauf des Workshops bestimmt die eine oder andere Anregung herholen können. Alle Infos, die ihr dazu braucht, auf www.linuxforus.de. Das war's schon für diese Sendung. Als Vorbereitung zum nächsten Teil könnt ihr schon einige Software installieren. Die Anleitung dazu gibt es auf unserer Website. Ich hoffe, wir können uns in 3 Wochen wiederhören, wenn der LAMP-Workshop mit der Konfiguration des Apache-Webservers weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei der Installation von SUSE Linux 8.2. Solltet ihr noch irgendwelche Anregungen oder Fragen zum Thema LAMP haben, dann schickt uns doch einfach ein E-Mail. Die Adressen findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Das war ein Beitrag von Mario Schrödi Schröder, gesprochen von Maurice Renk.
Tja, und dann haben wir wohl nur noch einen Beitrag für diese Sendung, nämlich den zweiten Teil des Interviews mit Hans Reiser, mit dem ich mich über Reiser FS 4 und allem Möglichen unterhalten habe. Ja, und dann sage ich einfach mal, wir fangen jetzt an damit. Ton ab!
Yeah, what's upcoming in Reiser FS 4?
In Reiser 4, we've created an atomic file system. And the notion of an atomic file system is that you have a set of operations and you guarantee that either all of that set of operations will reach disk or none of that set of operations will reach disk. And instead of just applying that to only the file system's internal bookkeeping, like traditional journaling file systems do, we apply it to everything, and we also expose it to user space so that user space can tap into that functionality. Now, this has been done before in some research file systems, but the problem has traditionally been that it's been too slow. In using a traditional approach, if you journal everything that you do, you first write the entire set of operations into the journal, And then once the entire set of operations has reached the journal, you then commit and write the write all of the stuff that you've written into the journal into the rest of the file system. This means that you're writing data twice. And for most users, they aren't willing to pay the factor of two performance slowdown. And so what we've done is we've changed the fundamental journaling technology. We've created what I call wandering logs. And very roughly speaking, the idea of a wandering log is that first you write the data into the journal, and then you change your definition of where the journal is rather than writing the data twice. And this now means that the overhead of performing all of your operations atomically is not very significant at all. And so as a result, we've made it the default to have things performed atomically, and all of our file system operations are performed atomically, including writes.
And yeah, how look like the future of RiseFS, maybe not 4, version 5, and so on?
With version 6, what we want to do is finally start adding those semantics. So those enhanced semantics, and the ability to do things that you can do in a database. And also to do things that you can do with keyword search systems. So we want you to be able to index files, to be able to take your email and pass it through an auto-indexer program, and then have each of the different keywords have some association with each of the different pieces of email that you have. And then for you to be able to do queries in which you find that email which is associated with reindeer, and that email which is associated with chimneys, and you perform a set intersection between the two sets of emails and find a story about Santa Claus. And so we want to add this additional functionality and create a set of semantics that are effective for querying semi-structured data, data that doesn't necessarily have a table structure.
Yeah, that's much slower. Is there an incorporation with SUSE? I know that by SUSE, RiseFS is a standard file system, and when there is one, do you benefit from that?
SUSE was a great help to us. They made RiseFS the default, and as a result, a majority of RiseFS users are German because of SUSE's German presence. And they also sponsored us very early on at a critical period in our development when we didn't have money and we were struggling to avoid our day jobs. And we're still short on money and struggling to avoid our day jobs, but nonetheless, they were very strategic and critical for us at a key point in time, and we're very grateful to them for that.
Yeah, okay, is there something you want to say to the community or something like that?
Thanks for your support, and thanks for giving our file system a try.
Ja, und das war's auch für diese kleine Sendung. Nächstes Mal wird euch Thomas Kesselheim hier begrüßen. Und ja, ich sag dann winke winke, bis bald, bis in 3 Wochen, wenn dann die Sendung 44 rauskommt. Wie gesagt, mit Thomas Kesselheim. Und an dieser Sendung waren beteiligt, oh Gott, hoffentlich kriegen sie alle zusammen, Mario Schröder, Thomas Kesselheim, Maurice Renk, meiner einer. Ja, ich habe diese Sendung moderiert. Mein Name ist Ingo Ebel. Und das war's hoffentlich. Ich hoffe mal, ich habe keinen vergessen. Ja, ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Denkt an mich, denkt an Radio Tux und an unsere ganze Gemeinde. Ja, Und das war's für diese Sendung. Tschüss und auf Wiedersehen.